Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen zu den Kulturfragen. In der vergangenen Woche, da hat der Bundestag über eine Grundgesetzänderung debattiert. Es geht um den Schutz des Bundesverfassungsgerichts. Struktur und Stellung sollen im Grundgesetz verankert werden. Ampel und Union ziehen da an einem Strang. Von Resilienz ist viel die Rede, weil in Ungarn oder Polen etwa die Verfassungsgerichte geschwächt wurden. Wir wollen über so etwas sprechen, nämlich über Gefahren und Schutz der liberalen Demokratie. Gerade liegen Landtagswahlen hinter uns in Thüringen, Sachsen, Brandenburg. Wir haben gehört, dass die wehrhafte Demokratie gestärkt werden soll. Sie wurde beschworen. Nach einer chaotischen konstituierenden Landtagssitzung haben Thüringens Verfassungsrichter dem Alterspräsidenten Jürgen Treutler von der AfD Ende September zur Ordnung gerufen. Ihm wurde zuvor vom politischen Gegner Machtübernahme vorgeworfen. Alice Weidel von der AfD, Sarah Wagenknecht haben gerade sich zum Fernsehduell getroffen. Wir erleben einen Umbruch der Parteiendemokratie. Ich glaube, so viel kann man sagen. Das BSW benimmt sich wie die Alternative zur Alternative. Und über all das möchte ich sprechen mit Philipp Manow. Er ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität in Siegen, hat eine Reihe von Büchern zur demokratischen Repräsentation, zum europäischen Populismus auch vorgelegt. Herr Manow, in meiner Aufzählung habe ich den kontrovers diskutierten Gruppenantrag der Abgeordneten für ein AfD-Verbotsverfahren noch vergessen. Also es ist ziemlich viel los gerade in der Kultur der Demokratie. Ist die Demokratie in Gefahr, um gleich mal groß anzufangen?
Ja, guten Tag, Herr Köhler. Also die Demokratie ist im Grunde genommen immer in Gefahr, grundsätzlich. Das hängt mit ihrem Charakter zusammen. Sie soll ja eigentlich regelhaft und friedlich politische Herrschaft verteilen und dann möglicherweise auch umverteilen. Das ist ja eine unglaubliche Errungenschaft.
Auch den Regierungswechsel problemlos ermöglichen. Und ganz was passiert, wenn das nicht klappt, haben wir ja bei der letzten US-Wahl gesehen, ne?
Genau. Und deswegen ist eine Eigenschaft der Demokratie, die in der Literatur mit politischer Unsicherheit oder demokratischer Unsicherheit bezeichnet wird, dass man eigentlich immer erst im Nachhinein weiß, ob es Demokratie war. Erst dann, wenn genau dieser Machtwechsel vollzogen wurde, Loser's Consent ist ein Stichwort, also wenn, anders als Trump, diejenigen, die die Wahl verlieren, sagen so, wir haben die Wahl verloren und jetzt sind andere dran. Erst wenn das vollzogen ist, also das heißt, erst im Nachhinein können wir sicher sein, dass das Demokratie war. Insofern gibt es natürlich auch immer ganz viel Einfallstor für Skepsis, für Befürchtungen, auch Vorwahlen, natürlich teilweise Nachwahlen, dass man sagt, ja, da ist ja Wahlbetrug im Gange gewesen von Verliererseite, aber auch Vorwahlen, dass man sagt, ja, aber vielleicht ist die Wahlkommission ja gar nicht unabhängig und die haben da ihre Buddies auch meinetwegen ins Gericht gesetzt, die jetzt sowas überprüfen sollen wie Fairness von Wahlen. Das ist unvermeidlich, dass das so ist und also genauso umstritten wie die Demokratie immer ist. Es ist immer umstritten und wir haben dann einen berühmten Aufsatz von einem englischen Philosophen aus den 50er Jahren schon, der sagt, es wird nie endgültig konsensual geklärt werden können, was Demokratie ist. Genauso umstritten und deswegen im Wesen des politischen Streits steht es auch immer, ob es denn jetzt ganz genau Demokratie praktisch ist, ob sich alle an die Regeln halten etc. pp. So, das, also im Grunde genommen ist das irgendwie die Grundkonstituante von Demokratie, da kommen wir gar nicht drum herum. Das ist so, wenn wir jetzt, Sie haben ja alle wie Beispiele aus dem deutschen Kontext genannt, ich will einmal ganz kurz aus dem deutschen Kontext raustreten, weil das, glaube ich, manchmal ganz heilsam ist. Wir versuchen ja von der Politikwissenschaft her, sowas zu messen, um genau feststellen zu können, wie geht es denn jetzt der Demokratie weltweit? Sehen wir Autokratisierungstendenzen? Gibt es Backsliding, wie es dann heißt? Ist sie im Rückschritt und so weiter und so fort? Und da wollte ich nur darauf hinweisen, dass wir eigentlich in der Profession seit ungefähr 2 Jahren eine sehr, sehr intensive Debatte darüber führen, ob denn eigentlich die ubiquitären Diagnosen, dass es der Demokratie so wahnsinnig schlecht geht und dass sie so wahnsinnig unter Druck steht und dass sie eigentlich im Rückschritt ist und die Autokraten im Vorwärtsgang, dass es da jetzt erhebliche Zweifel gibt, wie solide die Datenbasis eigentlich ist, auf der diese Art von doch sehr alarmierenden, teilweise eben alarmistischen Diagnosen getroffen werden. Ich sage nur eine einzige Zahl. Die zentrale Anlaufstelle für alle Leute, die das empirisch ein bisschen sich anschauen wollen, ist das berühmte Varieties of Democracy, Spielarten der Demokratieprojekt, was in Göteborg angesiedelt ist. Die geben jährliche Berichte heraus, wie das denn global steht um die Demokratie. Und da ist jetzt in dem aktuellsten, der ist frei verfügbar, kann jeder anklicken, ist vorne im ersten Drittel relativ pessimistisch, düstere Perspektive, und dann gibt es in der Mitte so ein dissenting View von drei der Leuten, die in diesem Projekt involviert sind, und die sagen, naja, wenn wir uns nur den Electoral Democracy Index angucken, also freie Wahlen, Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, Assoziationsfreiheit, gleichen Zugang zu Gerichten, dann ist in den letzten Jahren dieser Democracy Index, der von 0 bis 1 läuft, von 0,53 auf 0,5 gesunken. Also in 10 Jahren, das ist so knapp über der Schätzungsunsicherheit. Das ist signifikant, das ist jetzt also nicht mehr ein Standardfehler, aber auch erst seit kurzem. Und es ist wirklich die Frage, wenn wir darüber reden, wollen wir jetzt wirklich sagen, oh Gott, die Demokratie ist sozusagen am Sterben.
Philipp Manow, einer Ihrer Leitgedanken ist es, wenn ich das richtig verstanden habe, aus Ihrem letzten und dem jüngsten Buch, nicht substanziell nach den Feinden vornehmlich der Demokratie zu fragen, sondern nach den Beobachtungen, die sie überhaupt erst möglich machen. Und aus dem, was Sie bis jetzt gesagt haben, höre ich schon raus, Demokratie ist nicht irgendwie was, was fertig ist, was man ansteuert, wo man sagt, so ein guter Kuchen sieht so aus, der hat eine bestimmte Temperatur, Backzeit und Zutaten und dann wird er immer gleich gut, sondern das ist kein Ewigkeitsbegriff, sondern nur, und das, Sie haben es schon getan, man muss es historisieren. Ist das so Ihr Gedanke?
Ja, das ist eigentlich ein zentraler Ausgangspunkt, warum wir die Demokratie und unser Verständnis von ihr, also das ist wichtig, historisieren müssen. Wir haben so eine Neigung, auch in meiner Profession, das eher wie so eine Kaufsliste zu verstehen. Ja, man braucht irgendwie freie Wahlen, dann, wenn man das braucht, dann muss man irgendwie Meinungsfreiheit haben, Versammlungsfreiheit etc. pp. Wenn man das will, dann muss man irgendwie den gleichen Zugang zu Gerichten haben. Die müssen irgendwie auch von den Herrschenden irgendwie. Und so geht man dann diese Listen durch und hakt irgendwie ab. Und dann gibt es natürlich Leute, die sagen, naja, eigentlich brauchen wir auch Klimagerechtigkeit, denn wir bestimmen ja über zukünftige Generationen und die müssen ja auch mitstimmen können. Und wir brauchen auch eigentlich soziale Gerechtigkeit, weil wir ja eigentlich wissen, dass sozusagen auch Teilnahme am Politischen irgendwie sowas wie eine Ressourcenausstattung und sowas wie Humankapital, aber auch Sozialkapital und Bildungskapital braucht. So, und dann wird die Liste immer länger und länger und länger und der Kreis der Demokratien immer kürzer und kürzer und kürzer. So, das ist so ein Effekt, aber wenn wir jetzt über die liberale Demokratie sprechen, dann ist das ja so eine gängige Münze. Wir geben uns im Regelfall nicht mehr Rechenschaft darüber, was wir ganz genau damit meinen eigentlich, wenn wir darüber sprechen. Und wenn man ein bisschen ja begriffsgeschichtlich unterwegs ist und guckt, seit wann kommt das eigentlich auf und welchen spezifischen Sinngehalt bekommt das, dann behauptet eben das Buch, und das versuche ich aber natürlich auch empirisch zu unterlegen, dass das eigentlich ein Phänomen ist, was vor den 1970er Jahren nicht auftritt. Das hängt dann was mit dem Menschenrechtsdiskurs da der damaligen Zeit zusammen. Es hat dann auch tatsächlich was mit den institutionellen Entwicklungen der Demokratie zu tun, dem, was in der Literatur eigentlich die konstitutionelle Revolution der 1990er Jahre genannt wird. Und insofern ändert sich einerseits unser Verständnis von dem, was eine Demokratie sein soll. Es ändert sich institutionell sehr viel. Und das beides würde ich
behaupten. Auch sowas wie Strafgerichtshöfe sind ja eine recht junge Entwicklung. Ne?
Absolut, absolut. Ja, also erstmal, was man sehen kann, dass wirklich die sogenannte dritte Welle der Demokratie, das ist ja Samuel Huntington, der von drei Wellen spricht und die dritte Welle eigentlich so ab Mitte der 70er Jahre einsetzen lässt, erst Portugal, Spanien und teilweise Griechenland, dann aber natürlich die lateinamerikanischen Militärdiktaturen, Brasilien, Chile, Argentinien etc., teilweise Südafrika, aber dann natürlich der riesige Schub mit dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums. Und wenn wir uns diese Zeit angucken, das heißt eigentlich so Mitte 80er bis Ende 90er, dann sehen wir eben auch, also die internationale Gerichtsbarkeit nimmt wahnsinnig zu, aber erstmal führen all diese Länder etwas ein, was vorher eigentlich eher eine Minderheiten, also was eigentlich wenige Länder so hatten. Uns in Deutschland fällt das nicht auf, weil wir das hatten, nämlich extrem starke Verfassungsgerichte.
Ja, das
so.
Ist ein ganz wichtiger, zentraler Punkt, den Sie jetzt erwähnen. Den müssen wir ein bisschen ausfalten, warum das Ihrer Meinung nach so wichtig ist. Eine Konstitutionalisierung unseres Demokratieverständnisses.
Genau, und ich bin bei Weitem nicht der Erste, dem das irgendwie auffällt. Da gibt es eine riesige Literatur. Natürlich haben die Juristen ja sehr, sehr stark darüber geschrieben. Es ist eigentlich unstrittig, dass das so ist. Wir haben mittlerweile großen Datensätze, in denen wir einfach sehen können. Also die Zahl der Länder mit Verfassungsgerichten, die verdreifacht sich innerhalb so ja von knapp 10 Jahren auf der Welt. Das ist völlig spektakulär. Das hat Gründe, die man angeben kann. Das hat eben mit dieser Unsicherheit, dieser Transformation von Diktatur in Demokratie zu tun.
Ja,
das
ist Sie nennen das Stabilisierungsinteresse und Unsicherheitsminimierung, ne?
Ganz genau, nicht? Also Recht, also in Situationen, die von hoher Unsicherheit geprägt sind. Wir können uns ja vorstellen, speziell wenn wir über Ostmitteleuropa reden, diese Gesellschaften werden quasi also einmal durch die Mangel gedreht, alles wird umgedreht, weg, also von der zentralen Planungswirtschaft zum Kapitalismus, von der kommunistischen Einparteienherrschaft zu einer Wettbewerbsdemokratie, so da alle Werte werden umgewertet und das ist natürlich auch gerade Recht, also höherrangiges Recht in Ländern, in denen die normale Gerichtsbarkeit in 30, 40 Jahren totalitärem Regime auch tiefgreifend diskreditiert ist, das bekommt einen wahnsinnigen Wert, das ist einfach eine Stabilitäts-, also so eine Verregelmäßigung, eine Unsicherheitsminimierung. Es kommt eben der Menschenrechtsdiskurs der 70er Jahre hinein, der auch in Ostmitteleuropa ja tatsächlich auch transformative Kraft hat, also KSZE-Schlussakte, die Dissidenten, Havel, Kohut und so weiter und so fort, die Helsinki-Komitees, Sacharow, diese ganze Geschichte und die Bürgerrechtsbewegung, die ist natürlich auch affin. Wir müssen das alles verrechtlichen. Ne? Wir brauchen Bürgerrechte. Das hatten
ich
wir
warte
nicht.
Noch auf Ihr großes Aber, was dieser Prozess der Verrechtlichung, den wir ja eigentlich begrüßen, was der sozusagen für Kosten hat. Ich selber, also wir Kulturleute beobachten seit 20 Jahren, dass immer wieder massive Wellen kommen, doch Kultur verdammt nochmal ins Grundgesetz zu schreiben und uns viele Staatsrichter immer sagen, lass die Finger davon.
Ja, das hat nun eine Reihe von Folgen. Ich würd noch einen Punkt sagen, den Sie selbst angerissen haben. Zur gleichen Zeit, auch in dem historischen Kontext, sehen wir natürlich auch nochmal einen wahnsinnigen Integrationsschub in der Europäischen Union. Und das hat natürlich auch mit den Umbrüchen der Zeit zu tun. Also dieses größere Deutschland muss jetzt irgendwie auch eingebunden werden. Es muss glaubwürdig sein, dass das nicht durchdreht. Da sind ja massive Befürchtungen.
Also suprastaatliches EU-Recht etwa.
Absolut, nicht? Und EU funktioniert über Recht dominant, nicht? Und wir kriegen die großen Schübe, Maastricht-Vertrag, Dublin, Schengen, die Währungsunion und so weiter. Also die 90er Jahre sind auch da auf der Ebene. Und die europäischen Verträge werden ja im Grunde genommen autoritativ vom Europäischen Gerichtshof sozusagen interpretiert und uns gelten dann auch direkt und mit Suprematie, also mit Vorrang gegenüber dem nationalen Recht. So, und in dieser ganzen Gemengelage hat das natürlich politische, wie soll man sagen, es hat natürlich einerseits wirklich Verteilungsimplikationen, who gets what, also wer kann sich politisch durchsetzen, wer nicht, oder eben rechtlich dann. Und es hat natürlich, es affiziert das Politische sehr, sehr stark. Also vor allem, wir können zum Beispiel in den 90er Jahren, ich bin auch fast ein bisschen vom Stuhl gefallen, als ich das so gelesen habe. Also wenn man sich wirklich das Agieren des polnischen und des ungarischen Verfassungsgerichts in den 90er Jahren anguckt, das liegt auch daran, dass diese Parteiensysteme in diesen ostmitteleuropäischen Ländern sich noch nicht verfestigt, noch nicht konsolidiert hatten. Dann agieren die also mit einer Selbstherrlichkeit, mit einem Machtbewusstsein und einem Aktivismus und einer Übergriffigkeit, die wirklich atemberaubend ist. Und das sät natürlich auch so ein bisschen im Grunde genommen schon die, also wie soll man sagen, die Saat des Unfriedens, den wir dann in den 2010er Jahren auch zwischen den Richtern und der Politik in solchen Ländern sehen. Also es gibt
also die Vorherrschaft dieser Gerichte führt am Ende zu dem Populismus. Verstehe ich die These so richtig?
Ich habe ja diesen Satz, eine sehr große Zuspitzung, dass der Populismus nicht der Gegner der liberalen Demokratie ist, sondern ihr Gespenst. Ja, und daher kommt auch dieser spezifische Charakter dessen, dass diese Populisten von sich behaupten, im Namen der Demokratie, also Take Back Control, Sovranità, agieren, weil sie mobilisieren Unmut, auch tatsächlich, wie soll man sagen, also was im Englischen Grievances genannt werden, also wirklich auch, wie soll man sagen, die Unzufriedenen mit denen, die sozusagen davon nicht so gut profitieren, möglicherweise die mit weniger mobilen Assets, also die weniger, mit weniger Bildung, die, also das, was Reckwitz sozusagen die alte Mittelklasse und Arbeiterschicht nennen würde, also Leute, die jetzt nicht von dem gemeinsamen Markt eher nicht profitieren, sondern eher noch von ihm, vor ihm sich fürchten, Landbevölkerung vor der hochgezüchteten Agrarindustrie in Europa, Arbeiter vor dem Wettbewerb, wenn die Produktivität in ihren alten Fabriken nicht so hoch ist. Und das sind ja reale Verlierer dieses Prozesses. Und wir haben eine urbane Bildungselite, auch im Ostmitteleuropa, die sagen, ja super, das finden wir klasse, wir können reisen, wir können an andere Unis, wir können unser Bildungskapital auch kapitalisieren. Aber das sind ja alles Entscheidungen, die letztendlich konstitutionalisiert sind. Also das ist sozusagen, Migration ist konstitutionalisiert, die freie Bewegung von Waren, Dienstleistungen, Kapital und Personen ist konstitutionalisiert, kann man gar nichts dran ändern. So, und ja, und da würde ich schon sagen, diese Hyperkonstitutionalisierung, die sich ja in diesem integrierten Gerichtssystem der EU auch eben bis ins Kleinste durchsetzt in jedem Mitgliedsland. Und die Richter sind im Regelfall, also jetzt von ihrem sozioökonomischen Hintergrund, Leute, die das auch befürworten, die sozusagen, das ist ja nicht die katholische Landbevölkerung, die dann in der Richterschaft sozusagen ihren Repräsentanten findet. So, und da kommen die Konflikte her, ja.
Die AfD hat mal angefangen als EU-kritische Professorenpartei, bevor sie, ich benutze ein Wort von Sarah Wagenknecht, teilweise im Nazisumpf versank.
Richtig, von Lucke zu Höcke in relativ kurzer Zeit. Ja, ja, aber das ist, also da sieht man ja ganz genau die erste große Integrationskrise. Also wir haben diesen wahnsinnigen Integrationsschub der 90er Jahre, der ja wirklich, also überwiegend eigentlich dann eben ein rechtlicher ist oder überhaupt in Europa ja nicht das gleiche Ausmaß an demokratischer Legitimierung hat, was die Nationalstaaten haben. Die erste große Vereinigungskrise kommt ja 2010 im Nachklapp der Weltfinanzkrise mit Eurokrise. Und da sehen wir das erste Mal, dass wirklich, das ist, wie soll man sagen, das ist Steroide für Populismus. Im Süden sehen wir die Linkspopulisten, die sich gegen die Austerität wehren. Im Norden sehen wir das.
Also
das
Griechenland meinen Sie, ne?
Syriza, Podemos, Cinque Stelle, La France Insoumise, die sozusagen, die wollen die Memorandumgruppe nicht haben, die wollen die Institution nicht haben, sie wollen diese Austeritätsknebelung durch die Kommission nicht haben und so weiter und so fort. Und im Norden sieht man natürlich diejenigen, die Angst haben, in Haftung genommen zu werden. Rettungspakete, Gegner, die sagen, ach, uns ist das irgendwie aber anders versprochen worden. Es gab mal im Maastricht-Vertrag eine No-Bailout-Klausel. Jetzt soll die auf einmal nicht gelten. Also, und das ist die erste Integrationskrise. Und da sehen wir das ist sozusagen Kerosin für Populismus und links und rechts in dieser Auffächerung Nord-Süd. Und 2015 würde man das Gleiche an der Migrationskrise durchspielen, die ja uns im Grunde genommen politisch bis heute begleitet. Und das ist natürlich dann Kerosin für Rechtspopulismus.
Herr Manu, die anstößige Quintessenz Ihrer Analysen ist, dass der Populismus sozusagen das Ergebnis der erfolgreichen liberalen Demokratie ist.
Ja. Das ist, glaube ich, richtig wiedergegeben. Das ist genau, also das ist sozusagen, deswegen sage ich auch Gespenst, das ist ihr Kind, das ist ihr Produkt. Das ist die Folge dessen, einerseits aus der Integrationshybris der 1990er Jahre, die dann aber auch ja gleichzeitig eben eine Konstitutionalisierung ist, die eigentlich sozusagen ganz viele Sachen aus dem politischen Raum herausnimmt und quasi dem Europarecht zum Beispiel überantwortet.
Das ist wichtig, also eine Entdynamisierung, ja? Also so eine.
Absolut, absolut. Sie kriegen sozusagen Dinge auch sehr viel, man kann ja nochmal aus dem Europakontext rausgehen, Roe versus Wade, also die Abtreibungsurteil des US-amerikanischen Supreme Courts von 1974 ist ein Teil der Erklärung für den Wahlerfolg Donald Trumps in 2016, weil er ja quasi diesen Evangelikalen sagt, so, wenn ich Präsident werde, wenn ihr mich wählt, dann verspreche ich euch drei Verfassungsrichter und die werden dieses Roe versus Wade Urteil kassieren. So, da sprechen wir über 40 Jahre. Das ist eine ganz andere Dynamik, als wenn sie jetzt sagen, so, mir gefällt diese Politik nicht mehr, was weiß ich will die Ampel weg, wie Herr Söder, dann wählt man halt jemand anders. So, aber diese Art von Korrekturmechanismen und diese Art von Responsivität und die ist ja dann nicht in dem gleichen Maße da.
Erleben wir gerade einen Umbruch der Parteiendemokratie? Ich glaube, der ist ziemlich massiv. Und nicht nur im Hinblick auf die kommende Bundestagswahlen, sondern ich glaube, dass sich die politische Kultur ändert. Wir haben gerade über Konstitutionalisierung viel gesprochen. Einerseits sind wir froh, dass es sowas gibt wie ein Landesverfassungsgericht, was einen etwas durchgedrehten Alterspräsidenten da zurückpfeift und der sich dem dann auch beugt, interessanterweise, ja. Ja. Was ja auch interessant ist, und nicht im Partisanentum verharrt, sondern auch eingehegt wird. Andererseits gibt es das Unbehagen über die zunehmende Verrechtlichung, die zum Beispiel dazu führt, dass politische Konflikte eben nicht politisch gelöst werden, sondern meistens dann in Karlsruhe landen oder sonst wo. Das hat Verfassungsgerichtspräsident Adi Papi auch schon mal gesagt. Also so Ersatzkammern plötzlich entstehen, raus aus dem Bundestag, in die Talkshows oder in den Bundesrat oder sonst wohin, ne?
Ja. Ja, es gibt den alten Spruch von der, dass die Juridifizierung politischer Entscheidungen zur Politisierung der Justiz führt. Ich glaube, das ist immer noch richtig. Ich nenne das im Buch auch sozusagen, wenn man so möchte, es gibt eine Ironie, wahrscheinlich hat man vor 40 Jahren gesagt, es gibt eine Dialektik zwischen Ausweitung der konstitutionellen Schutzzonen und der Ausweitung der politischen Kampfzonen. Das hängt zusammen und wer das nicht sieht, glaube ich, sieht ja einen essentiellen Teil unserer jetzigen Konflikte nicht so richtig. Nicht? Aber der Umbruch des Parteiensystems, da sind wir ja auch wieder Nachzügler, genauso wie wir mit dem Populismus Nachzügler sind. Das hängt viel mit dem deutschen Parteiengesetz zusammen, das hängt mit dieser wahnsinnig generösen Parteienfinanzierung zusammen, Parteistiftungen, mit diesem ganzen Kooperatismus. Ich darf das im Deutschlandfunk ja vielleicht auch sagen, also in den Rundfunkräten und in diesen ganzen paritätisch besetzten Gremien, natürlich auch bei der Richterwahl. Also es gibt SPD-benannte Bundesverfassungsrichter und es gibt von der CDU und dann gibt es sozusagen noch. Also dieses Ganze, das ist ja ganz, ganz fest in diesem deutschen System eingelassen. Es war ultra stabil lange Zeit. Wir hatten das Gefühl, ja, wunderbar. Letztendlich ist 1990 ja auch, also in Ostmitteleuropa so zu erklären, dass alle das Gefühl hatten, ja, diese Bundesrepublik ist Wohlstand, es ist Frieden, es ist Ordnung, es ist Ruhe, es funktioniert. So wollen wir das auch. Und dann sind die alle nach Karlsruhe gepilgert und da saß unter anderem Dieter Grimm und hat denen gesagt, ja, dann macht das doch so ähnlich wie wir. Und dann haben die alle Verfassungsgerichte eingeführt, bis auf, ich glaube, Estland, die haben das Supreme Court Modell gemacht. Aber sonst alle, wirklich durch die Bank. Ja, und dann sieht man, also wenn man vielleicht nicht die gleiche Wirtschaftsentwicklung im Hintergrund hat und man hat möglicherweise auch nicht das gleiche konsolidierte Parteiensystem, was bei uns sich ja in den 50er Jahren so rausmendelt, so 2,5 Parteien, Christdemokratie, Sozialdemokratie und dann noch ein kleiner Mehrheitsbeschaffer dazwischen, dann kann das irgendwie auf einmal ganz, ganz anders wirken. Das hat ganz andere... Wie gesagt, jetzt, wir gucken ja doch eigentlich, wir haben lange Zeit aus so einer Insel der Glückseligkeit auf dieses Chaos um diese Insel herum geguckt und gedacht, naja, komisch, aber uns affiziert das nicht. Naja, ich glaube, diese Art von Selbstgenügsamkeit ist jetzt wirklich flöten gegangen, aber wir holen auch quasi ja nur das nach, was im Grunde genommen ist das französische Parteiensystem implodiert, also Gaullisten und Sozialisten gibt es nicht mehr. Wir haben quasi so eine Bewegungspartei in der Mitte und dann haben wir so Rechts- und Linkspopulisten, also Le Pen und Mélenchon und Macron in der Mitte. Das italienische Parteiensystem ist kollabiert und so weiter und so fort. Also, aber wir sind jetzt, um es mal, wir sind auf einem guten Weg in die Richtung.
Das heißt, liberale Demokratie muss immer gedacht werden mit ihrem Gespenst, um ihr literarisches Bild aufzugreifen, nämlich der Neigung zur Illiberalität. Wer das nicht sieht, dass da quasi immer dieser Scheideweg ist oder dieser Kipppunkt, der hat was übersehen.
Also mein Argument lautet ja, dass wir den Populismus gerade als Reaktion darauf verstehen müssen, dass zunehmend politische Entscheidungen nicht politisch entschieden worden sind. Und insofern ist da auch eine gewisse, wie soll man sagen, also das, was Carsten Mödde, ein berühmter Populismusforscher, auf die Formel gebracht hat, Populismus sei die illiberale demokratische Antwort auf zunehmend undemokratischen Liberalismus, weist ja darauf hin, dass die Populisten zumindest für sich reklamieren, Demokraten zu sein, und zwar die richtigen, echten, besseren Demokraten, weil sie quasi wieder Dinge in diesen politischen Raum hineinziehen und das nennen sie dann halt eben Volkssouveränität und Souveränita und Take-Back-Control und so weiter und so fort. Aber das muss man, glaube ich, erstmal als Teil des Phänomens ernst nehmen und drüber nachdenken. Also insofern haben wir schon auch einen Kampf zwischen verschiedenen Demokratievorstellungen, also im Grunde genommen Gewaltenteil, Checks and Balances, Liberal, also die größtmögliche Sicherung von Menschenrechten und so weiter versus sozusagen elektorale Responsivität. Das ist ja erstmal interessant, dass das eigentlich eine neue Konstellation ist. Auf links und rechts ist es nicht mal die Diktatur des Proletariats. Ich würde auch sagen, es ist nicht mal die faschistische Führerdiktatur. Es gibt andere, die sagen, nee, das ist es doch, siehe Höcke. Aber da hätte ich eine andere Position. Aber ich glaube, dass das sozusagen Konflikt auch über verschiedene Verständnisse von Demokratie ist und dass das damit zusammenhängt, wie Demokratie sich in irgendeinem Funktionieren geändert hat. Das wäre meine These.
Ein Konflikt über die Verständnisse von liberaler Demokratie. Ihr gelegentlich erwähntes Buch heißt übrigens Die Bestimmung der liberalen Demokratie und ihrer Freunde unter Beobachtung im Obertitel. In den Kulturfragen war das Philipp Mano. Er lehrt Politikwissenschaft an der Universität in Siegen. Bis hierhin führte durch die Sendung Michael Köhler. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und weise noch darauf hin, dass im Anschluss die Sendung Kultur heute folgt.